Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany. Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.
Der 16.12.2025. Mit Riesenschritten geht es auf Weihnachten zu. Und wir haben eine reguläre Folge. Und dazu begrüße ich erstmal den Podcasten in Hamburg. Hallo Carsten.
Moin.
Und wir haben heute einen Gast, lange geplant, immer wieder irgendwie durch, dann war einer krank, dann hat der andere keine Zeit gehabt. Heute haben wir ihn endlich hier am Rohr. Und ist auch gut, dass es jetzt so spät ist im Jahr, weil wir können gleich über was Tolles sprechen natürlich. Das hätten wir im letzten Frühjahr noch nicht machen können oder wäre es nicht aktuell geworden. Ich begrüße den Geschäftsführer unseres Podcast-Partners Sekuma, Benjamin Bernhard. Hallo Benjamin.
Ja, moin Stefan, grüß dich. Danke für die Einladung.
Schön, dass du Zeit hast, endlich mal. Ich habe ja schon angekündigt, es gibt ja ein Thema, bevor wir über Rettungswesten sprechen mit dir. Ihr habt nächstes Jahr im Januar, wird gefeiert, habe ich gehört.
Ja, unter anderem.
Weil ihr feiert das ganze Jahr durch, ne?
Wir feiern das ganze Jahr, genau.
Ja, gut, ihr feiert ja, glaube ich, sowieso immer das ganze Jahr durch, Versicherung.
Aber nächstes Jahr wieder.
Ne? Ja, nächstes Jahr wieder. Doller als sonst. Erklär mal, Firma wird 100, aber nicht Sekuma, sondern?
Ja, genau. Vielleicht kann ich da gleich einsteigen, weil wir haben 2011 nämlich unser 50-jähriges Jubiläum gefeiert, allerdings das Jubiläum der Marke Sekuma. Und das Firmenjubiläum ist nämlich jetzt das 100. im kommenden Jahr, weil die Firma oder die Stammfirma im Jahre 1926 durch meinen Urgroßvater gegründet wurde. Das ist und daher feiern wir jetzt 100 Jahre Bernhardter Paradebau im nächsten Jahr.
Das ist ja cool. Hat denn die Firma Bernhardter Paradebau, als sie gegründet wurde vor 100 Jahren, was für Apparate hat die denn gebaut?
Ja, das ist eine gute Frage. Mein Urgroßvater war gelernter Klempner und der ist damals mit seiner Kavallerieeinheit nach dem Ersten Weltkrieg in Hamburg quasi geblieben, wurde als Offizier bei seiner in einer Privatfamilie untergebracht und die Tochter des Hauses ist meine spätere Urgroßmutter und so blieb er in Hamburg und hat dann mit seinen gelernten Kenntnissen hier eine Firma gegründet, die Ingenieur Karl Bernhard Apparatebau, und zwar hat er Tauchapparate gebaut, und zwar diese ganzen Helmtaucher-Apparate, also das waren echte Apparate, mit allem, was dazugehört. Und das war das Geschäft der Urfirma.
Das war in der Admiralitätsstraße in Hamburg, ne?
Genau, da ging das los, bevor das später nachher, über Vorsätzen nachher, über Wedel nach Holm ging.
Ist das schon artverwandt? Mit Westen.
Ja, also noch, wir waren quasi unter Wasser und sind dann an die Oberfläche gekommen.
Ja. Wir hatten einfach keine Lust mehr zu tauchen. Dann bleiben wir immer oben.
Ja, damals war es so, man hatte ja die Atemflaschen nicht dabei, sondern die Atemluftversorgung wurde ja von der Oberfläche gemacht. Da standen immer ein paar Leute und haben in so einen kleinen Vorratsspeicher gepumpt. Und solange der Vorratsspeicher gereicht hat, konnten die eine kleine Pause machen, aber den mussten sie halt immer füllen, damit die Person unter Wasser atmen konnte.
Krass, ja. Ich habe mal im Museum gesehen, ja.
Ja, und das war praktisch 25 Jahre so die Hauptprodukt dieser Firma, ne?
Genau, das war so bis in die 50er Jahre rein das Produkt, genau. Also im Wesentlichen die Helme, die mein Urgroßvater gebaut hat, aber dazu die ganze Ausrüstung. Die Anzüge haben sie damals dazugekauft, aber alles, was man so sonst noch hatte, von Bleischuhen bis Bleigürtel und auch diese Atemluftversorgung eben von der Oberfläche.
Das ist lustig, weil ich war ja schon ein paar Mal bei euch. Das ist das erste Mal bei euch im Foyer, sind ja solche Taucherausrüstung noch zu sehen.
Ja.
Und ich habe das so verbucht unter, naja gut, maritime Einrichtung.
Bisschen Dekokram.
Bisschen kitschig. Also bisschen Deko, ja, genau. Fischernetze und sowas.
Ja. Ich habe dann gelesen, natürlich so also über die Firma, das finde ich ja echt krass. Erzähl du mal, wie kam es denn dazu, dass sie dann praktisch über Wasser geblieben seid mit den Rettungswesten. Das finde ich eine tolle Geschichte. Also die Geschichte ist nicht toll, aber wie
ja,
es
dann entstanden ist. Die Firma hat den Krieg irgendwie überlebt, wurde auch ausgebombt damals und ist dann umgezogen. Und naja, mein Großvater Jost Bernhard ist dann nach dem Kriege eingestiegen. Und damals haben sie auch noch Tauchausrüstung gebaut, aber naja, die Wirtschaft lag am Boden, also so richtig gut ging es der Firma nicht. Und dann kam tatsächlich ein Däne nach Hamburg, und zwar ein Offizier der dänischen Marine, Frederik Nyborg Christensen hieß er. Und der war beauftragt ja mit dem Wiederaufbau der dänischen Marine und suchte Ausrüstung damals. Und unter anderem brauchte der auch Taucherausrüstung, deswegen kam er dann zu meinem Großvater. Aber er brauchte auch, damals sagte er, Schwimmwesten. Ne? Und mein Großvater, also der hat ihm erstmal natürlich die Tauchausrüstung liefern können. Und Schwimmwesten hatte er damals nicht. Er wusste aber tatsächlich von einem Restbestand der Kriegsmarine, der in einem Eisenbahnwaggon irgendwo in Hamburg gelagert wurde. Und die hat er beschafft und ihm die verkauft und die hat er auch mitgenommen. Und dann kam der aber wieder und wollte mehr Schwimmwesten haben. Und jetzt ist das so eine Sache. Jetzt hat mein Großvater angefangen zu suchen und hat tatsächlich einen weiteren Eisenbahnwaggon auf einem Abstellgleis in Lüneburg gefunden mit weiteren Restbeständen der Kriegsmarine. Das waren alles noch so, das würden wir heute unter Schwimmhilfen abbuchen. Also so Feststoffwesten, die über die Schulter getragen wurden und
also ist das Tragen hat. Ist das heute nicht mehr bei euch, ne? Wenn ich sage, ich brauche eine neue Rettungsweste, guckt ihr nicht in welchen Waggons nach.
Gucken wir erstmal im Archiv der Deutschen Bahn. Ne?
Oh, das kann dauern, bis das da ist.
Das Geschäftsprinzip, ja.
Nee, genau, heute machen wir es anders. Ja, tatsächlich, als der Frederik Nyborg Christensen damals ein weiteres Mal kam, hat mein Großvater damals tatsächlich keine weiteren Eisenbahnwaggons mit Restbeständen mehr gefunden. Und dann hat er sich überlegt, warum bauen wir die nicht selber? Und jetzt war der sehr gewissenhaft und hat dann aber überlegt, worauf kommt es eigentlich an bei so einer Schwimmweste? Also was muss die eigentlich können? Und da ging es los, dass er dann Anfang der 50er Jahre sich alles an Westen zusammengekauft hat, die es auf der Welt gab. Das waren im Wesentlichen Westen von der sogenannten Handelsmarine, also der gewerblichen Schifffahrt. Und die waren alle sehr, sehr unterschiedlich. Es gab damals keine Normen oder ähnliches dafür. Und dann hat er die alle tatsächlich wissenschaftlich untersucht und auch im Wasser ausprobiert und tatsächlich analysiert, ne, wie viel Auftrieb haben die, wie drehen die, wie ist die Wasserlage, all solche Sachen. Und hat dann letztlich die Haupterkenntnis gewonnen, dass der Auftrieb bei den Westen eigentlich völlig an der falschen Stelle war, nämlich der war um den Körper. Der hat zwar verhindert, dass die Personen untergegangen sind, also auch wenn sie keine Schwimmbewegung machen konnten, weil sie zum Beispiel bewusstlos waren. Aber wenn man bewusstlos in so einer Weste liegt, dann kippt der Kopf vorne über und ins Wasser rein und dann ertrinkt man, auch wenn man an der Wasseroberfläche treibt. Und seine Erkenntnis war, der Auftrieb muss um den Hals und nicht um den Körper. Jetzt ist aber so eine Sache, wenn man jetzt so eine Feststoffweste mit großem Auftrieb um den Hals trägt, kennt jeder vom Opti-Segeln früher diese 100 Newton Feststofffesten, das ist im Prinzip die Umsetzung. Das geht bei Kindern im Opti, aber wenig Erwachsene tragen solche Westen. Und das liegt einfach daran, weil sie einfach unkomfortabel sind und sperrig und für die meisten Einsatzzwecke eigentlich ungeeignet. Und ja, die Lösung war dann, das Ganze aufblasbar zu machen. Und das war dann sozusagen das erste Produkt. Er hat erstmal so eine auf Feststoff die Weste gebaut. Das war eine sogenannte Keilweste, die also um den Körper auf der Brust so keilförmig war, also spitz zum Bauchnabel hinzugelaufen ist und dann einen großen Kragen um den Hals hatte und der dann so umgeklappt war. Im Prinzip der Vorläufer zur heutigen Sigma 17, die wir seit vielen Jahrzehnten im Programm haben und die als Rettungsmittel am Heckkorb gefahren werden kann. Mhm. Ja, aber dann die erste aufblasbare Weste, die wurde dann benötigt. Es war damals auch aus Skandinavien, damals aus Norwegen. Damals auch noch alles militärisch, muss man sagen. Das waren die ersten, die sich einfach mit den Erfahrungen aus dem Kriege mit dem Thema Sicherheit befasst haben. Und die haben gesagt, wir wollen damit auch fliegen. Und wenn wir Fallschirme tragen beim Fliegen, dann haben wir diese Begurtung, da können wir gar keine feststofffesten tragen. Und da brauchten die also etwas Aufblasbares. Und das war sozusagen der Impuls, dass er gesagt hat, ja klar. Und dann hat er damals noch mit einer, ja, mit Pressluft, also mit einer Pressluftflasche, die mit der Hand aufgedreht wurde, schon eine Doppelkammerweste konzipiert und hat das auch patentiert. Das war tatsächlich sein erstes Patent. Da hat er quasi zwei Kammern gefüllt über einen Schlauch und die Kammern, die hatten so ein sogenanntes Lippenventil. Also sprich, dass die Luft konnte von der einen Seite einströmen, aber nicht wieder zurück. Und dadurch, wenn jetzt die eine Kammer undicht wurde, dann ist die andere Kammer nicht betroffen gewesen. Und dann hat er sozusagen eine Kammer um den Körper und eine Kammer um den Hals. Und das war die erste aufblasbare Weste, die er dann gebaut hat. Und jetzt ist aber so, dass ja auch andere Leute Rettungswesten brauchen, nicht nur die norwegischen Streitkräfte in irgendwelchen Cockpits. Mhm. Und dann kam auch die Idee, ja, was ist denn, wenn man tatsächlich ins Wasser fällt und bewusstlos wird, kann man das automatisch auch aktivieren? Und dann hat er nach unserem damaligen und seinem damaligen Wissen die erste automatisch aufblasbare Weste in der Welt entwickelt. Wie wir viele, viele Jahrzehnte später herausgefunden haben, haben viele Nationen in der Welt einfach durch diese schlimmen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg ähnliche Entwicklungen gemacht. Und wir wissen heute, dass ungefähr zeitgleich, aber vermutlich vor meinem Großvater in Kanada vorher eine automatisch aktivierbare Weste entwickelt wurde. Das haben wir aber erst, also wirklich erst ungefähr 2010 rausgefunden. Das, wir haben immer erzählt, er hat die erfunden. Hat er auch für sich, aber es war vielleicht schon jemand vorher
da. Ach, cool. Aber die Pamir spielte auch eine entscheidende Rolle damit, ne, habe ich gelesen.
Genau, die Pamir, die ist ja 1957, glaube ich, gesunken im Nordatlantik. Und die hatten damals ja diese sogenannten Schulterschwimmwesten. Also das waren Korkwesten oder Carpark, das ist eine Naturfaser, schwimmfähig gefüllte Westen. Und die ist in einem Orkan im Nordatlantik gesunken. Und es haben überhaupt nur 6 Personen überlebt. Das waren die, die in einem Rettungsboot waren. Und alle anderen sind damals ertrunken. Und mein Großvater, der hatte zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre geforscht auf dem Gebiet. Und eigentlich wurde ja das Interesse der Öffentlichkeit dadurch auf dieses Thema gelenkt. Weil nämlich genau damals gefragt wurde, wie konnten die denn alle ertrinken? Die hatten doch Schwimmwesten. Und mein Großvater, der hat dann aber gesagt, ja, die taugen aber nicht, die Westen. Wenn man dann im kalten Wasser liegt und irgendwann nicht mehr schwimmen kann, dann ertrinkt man denn diese Westen. Und damals gab es schon eine Berufsgenossenschaft, die die zugelassen hatte, aber die waren auch überzeugt, dass sie gut waren. Aber damals hat mein Großvater damals auch eine Diskussion, ja, halb auch in der Öffentlichkeit ausgetragen mit dem Berufsgenossenschaftsvorsitzenden damals. Und und hat damals auch gesagt, die Westen sind nicht sicher. Und irgendwann hat auch die Berufsgenossenschaft das eingesehen und tatsächlich ihre eigenen Anforderungen dann geändert.
Sag nochmal, warum? Also weil man sich dann eben, wenn man dann im kalten Wasser, dann wird man bewusstlos und dann dreht man sich rum und dann ertrinkt man oder...
Ja, das kennt vielleicht jeder, der mal im Winter einfach mal ohne Handschuhe auf dem Fahrrad gefahren ist. Die Finger werden irgendwann steif und man kann die nicht mehr bewegen. Und das ist im kalten Wasser genauso. Also der Körper, der beschränkt irgendwann die Kernfunktion, also die Durchblutung auf die Kernfunktion. Also irgendwann wird nur noch Korpus und Kopf gut durchblutet. Und tatsächlich die Gliedmaßen, also angefangen bei Füßen und Händen und später dann auch Arme und Beine, die werden immer steifer und man kann sie irgendwann nicht mehr bewegen, weil die Durchblutung da im Prinzip eingestellt wird. Das ist auch eine Schutzfunktion, weil wenn das Blut darin kalt wird und dann in den Kern kommt, dann kann man daran versterben. Und tatsächlich, wenn man dann keine Schwimmbewegungen mehr machen kann, dann ertrinkt man halt. Ne? Also das ist natürlich fatal, wenn der Körper eigentlich noch länger überleben kann in der Kälte. Und ja, und deswegen ist kaltes Wasser so gefährlich, insbesondere wenn man keine Rettungsweste trägt.
Also waren das damals schon dann die ersten so ohnmachtssicheren, kann man sagen, die entwickelt wurden?
Genau, das war dann sozusagen ein, ja, das war eigentlich das, was mein Großvater immer propagiert hat, diese sogenannte Ohnmachtssicherheit, also Doppel-S, also nicht mit sicher ohne ohnmächtig werden, sondern sicher vor der Ohnmacht. Ja? Mhm. Das ist ein Begriff, den er geprägt hat. Und ja, also eine Rettungsweste, die man, selbst wenn man nicht mehr bei Bewusstsein ist, die einen dann nochmal noch so dreht, dass die Atemorgane aus dem Wasser rauskommen.
Irre, machen wir mal einen Zeitsprung nach heute.
Ja.
Ich war ja mal, als ich das erste Mal bei euch war, war ich wirklich, gibt es sogar noch einen Artikel auf Segelreporter, einen Rundgang bei euch in der Firma, war ich wirklich schwer beeindruckt, weil man, also du siehst die immer im Laden, du ziehst die dann an, die Dinger, also so Rettungswesten, und dann sieht man erstmal bei euch, was dahinter steht, also was auch für einen Maschinenpark dahinter steht. Ich kann mich vorhin mal ganz beeindrucken, diese Pillen, Wiegemaschinen und was es alles gibt. Ihr habt ja schon mit, wenn du so ein Produkt machst, schon eine sehr hohe Verantwortung so für Produktsicherheit, ne?
Also ja, am Ende geht es immer um Menschenleben, ne? Also das genau. Ist ja unser Produkt, wird ja eigentlich erst benötigt, wenn wirklich alles andere versagt und Schiff oder Luftfahrzeug oder was auch immer ja, versagt und die Person im Wasser landet. Und dann wird unser Produkt benötigt und dann muss es auch funktionieren. Und also am Ende hängt dann tatsächlich was in des Wortes ein Menschenleben dran. Und deswegen, ja, versuchen wir das Größtmögliche zu tun, um sicherzustellen, dass die Produkte funktionieren. Also dass wir ein höchstes Maß an Qualität fertigen, Produktqualität. Ja? Also natürlich auch Prozessqualität, aber dass am Ende das im Produkt ankommt, dass das Produkt am Ende funktioniert. Denn klar ist, das hast du ja vielleicht auch noch in Erinnerung, dass die Produkte einfach, da ist ganz viel Handarbeit, die da drin steckt.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Und wo Menschen arbeiten, passieren halt Fehler. Das ist so. Also so, wo Menschen arbeiten, werden immer Fehler passieren. Und hier ist einfach unglaublich viel Handarbeit mit drin. Und jetzt gilt es eben darum, erstens die Fehler zum einen zu vermeiden und die man nicht vermeiden kann, dass man die wenigstens findet, um dann am Ende diese Fehler möglichst auszusortieren.
Ihr habt ja so, also Produktion und Entwicklung, das ist ja alles bei euch in Holm, bei Wedel. Erzähl mal was zu einer Entwicklung, dass so eine Rettungsweste zu entwickeln, da steckt ja ziemlich viel Testen drin und überhaupt Entwicklungsschritte. Wie geht denn sowas vor sich? Also wenn ihr jetzt sagt, wir wollen jetzt eine neue Rettungsweste machen. Ich weiß, dass ihr zum Beispiel allein bei der Hundeweste schon lange irgendwie auch dran gesessen habt. Und, tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja, klar, ja, aber
also, ja klar, also am Ende, also natürlich gibt es einerseits, also in Europa gibt es erstmal sogenannte, also eine Verordnung für persönliche Schutzausrüstung, PSA ist ja das Stichwort. Und diese Verordnung, die muss man erstmal erfüllen. Und wenn man sozusagen die Konformität feststellt, so ist dann der Fachbegriff, dann macht man das, indem man ein Baumuster prüft. Also sozusagen die ersten Produkte aus der Serienfertigung werden geprüft durch unabhängige Stellen. Und die lassen die dann zu und sagen, jawohl, die sind konform. Und das geht natürlich erstmal, diese PSA-Verordnung ist erstmal recht abstrakt. Die sagt erstmal, ja klar, wir müssen menschliches Leben retten. Was sind so die Risiken? Und dagegen müssen wir irgendwas tun. Und dafür nimmt man dann Normen, die zu dieser Verordnung harmonisiert werden. So, und das ist dann im Falle der Rettungswesten ist das die Normenreihe DIN EN ISO 12402. Und da werden dann die verschiedenen Prüfverfahren und Anforderungen an Materialien etc. Beschrieben und danach testen dann diese unabhängigen Stellen und lassen dann die Produkte zu. Und das ist erstmal sozusagen, das ist die Mindestanforderung. Die müssen alle erfüllen, sonst darf man Rettungswesten in Europa gar nicht auf den Markt bringen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich, klar, abhängig von dem Einsatzgebiet, vom Kunden, weitere Anforderungen. Also das geht jetzt, ich sag mal, klar, Luftfahrt sind wieder ganz andere Normen, aber je nach Einsatzgebiet gibt es dort eben Kunden, die zum Beispiel, ich sag mal, ich nehme als Beispiel eine Feuerwehr, Feuerwehren, die auch in der Nähe vom Wasser löschen, die müssen also Rettungswesten tragen, aber haben ja ihre gesamte andere Brandschutzausrüstung an. Also boah, vom Helm bis zum Atemgerät, bis schwere Feuerwehrbekleidung. So, und jetzt müssen all diese Sachen, die die tragen, ja aufeinander abgestimmt sein. Oder zumindest sie müssen zusammen funktionieren. Und jetzt muss man also sicherstellen, dass das zusammen funktioniert und dass, ja, dass am Ende sind wir sozusagen als Rettungsweste, die kommt immer oben drauf über alles. Wir müssen dann meist sicherstellen, dass das alles zusammenklappt. Und dann sind das also tatsächlich von solchen Nutzergruppen zusätzliche Anforderungen über eine Norm hinaus. Und die, da kommen dann auch Anforderungen wie zum Beispiel, ja, die, ne, wenn die jetzt Brandbekämpfung machen mit so einer Weste, und in so einer Rettungsweste sind ja Kunststoffe, die schmelzen einfach bei Hitze, dann müssen die entsprechend geschützt sein vor der Hitzeeinstrahlung. Und ja, solche Anforderungen hat natürlich ein normaler Segler zum Beispiel nicht, das ist ja klar.
Oh, bei mir ist es manchmal warm manchmal an Bord. Ja. So, wenn man am Lagerfeuer sitzt, an der Pinne.
Aber ich muss tatsächlich gerade an meinen Bruder denken, der ist auch ist bei der Feuerwehr und war auch Feuerwehrtaucher und was die da an Gerödel haben. Ne? Das eine musste eben schon an Tauchen denken, ne? Wo du sagst, dass die alten Helme früher, aber das ist ja so spezifiziert inzwischen schon. Ja, und wenn ihr, ja, glaube ich schon, wenn du dir so einen Kundenkreis da erschließt, ne? Das ist wahrscheinlich auch für euch nochmal eine andere Anforderung. Ja, auch als statt jetzt für den Massenmarkt, aber das hast du ja gerade erzählt.
Klar, also das sind, und das sind auch, natürlich sind das manchmal sehr spezielle Anforderungen und dann sind die Stückzahlen, die dahinter stehen, gar nicht so groß.
Ja, ja.
Aber es gibt, weil wir einer der letzten Hersteller, ich sag mal, in Westeuropa sind, die auch hier herstellen, gibt es gar nicht so viele Optionen. Also die können gar nicht überall hingehen und sagen, bau mir das mal. Aber sie brauchen eine Lösung, die aufeinander abgestimmt ist. Und da können wir halt helfen. Und wenn die Kunden auch bereit sind, das dann zu bezahlen, natürlich kostet es mehr als eine einfache Weste, die ich zum Segeln nutze, ist ja klar. Aber dafür können wir eben diese Kompatibilität am Ende auch überprüfen und nachweisen. Und das brauchen die Kunden dann auch. Ja. Und klar, also das ist jetzt ein Beispiel. Offshore-Windkraft ist das andere. Da werden zum Beispiel noch, da wird dann werden Absturzsicherungen oder Klettergurte in Verbindung mit einer Rettungsweste getragen. So, wie funktioniert das zum Beispiel? So,
ja.
Und so gibt es also eben unterschiedlichste Einsatzszenarien und dadurch, dass es auch immer wieder neue Ausrüstung gibt, auf die man bestimmte Dinge abstimmen muss, ja, hört das eigentlich nie auf. Also es gibt immer wieder neue Anforderungen, die über irgendwelche Dinge kommen. Zum Beispiel also jetzt diese sogenannte PSA gegen Absturz, ja, persönliche Schutzausrüstung, ist also auch ein Risiko für das menschliche Leben, ist auch beschrieben und ja, da gibt es unterschiedliche Gurte und die müssen dann auch mit Westen kompatibel sein. Und so eine Kompatibilitätsprüfung, die ist gar nicht so ohne, also das müssen wir dann auch immer entsprechend mit einem Prüfinstitut machen, das solche Tests überhaupt machen kann. Also das kann auch nicht jeder.
Und so Westen für uns, so Sportbootspacken, sage ich mal, Segler, worauf kommt es denn da an? Was macht denn eine gute, wirklich gute Rettungsweste aus?
Na, also erstmal, die beste Weste ist die man trägt. Und man trägt sie eigentlich nur, wenn sie auch entsprechend komfortabel ist. Also das, da geht's los. Hm. Und dann muss sie natürlich funktionieren. Also das ist der nächste Schritt. Also eine sehr leichte Weste, wo ganz wenig drin ist, die man deswegen gerne trägt, weil sie ja nichts wiegt, die hat möglicherweise nicht die Leistung, die man für den Einsatz braucht. Also wir haben zum Beispiel eine sehr leichte, handausgelöste, aufblasbare Weste, die wir so für den Ruderbereich konzipiert haben. Die reicht da aus, weil beim Rudern habe ich in der Regel recht leichte Bekleidung, bin in Binnenrevieren unterwegs und wenn ich es aber segle in Küstenrevieren und entsprechendes Ölzeug trage, dann brauche ich einfach viel mehr Auftrieb, viel mehr Volumen, um, falls ich ins Wasser falle, gegen ja die Lufteinschlüsse in der Bekleidung oder auch Auftrieb in der Bekleidung auch anwirken zu können. Und ja, da braucht man dann entsprechend größere Volumina und größere Schwimmkörper. Und das heißt dann automatisch, ne, mehr Material, größere Patronen, CO2-Patronen. Und dann wiegen die einfach mehr. Also jetzt könnte ich sagen, beim Segeln trage ich auch so eine kleine handausgelöste Weste, die ist schön leicht, aber die hilft mir nicht. So, und insofern, also die muss angepasst sein auf die auf das Einsatzgebiet, ne, auf die Anwendung. Und aber dann muss sie natürlich dafür entsprechend auch geeignet sein und komfortabel zu tragen sein.
Ich habe ja gerade einen Artikel noch, musste mich gerade erinnern an ein Thema hier im September, haben wir noch eine Geschichte gemacht, das ploppte dann irgendwie bei, ich glaube bei Facebook irgendwie auf, aber es ist irgendwie so ein, ich glaube die, sag ich mal, ein Segelpaar in der Schleuse in Holland richtet in Strömen und Westen ploppen auf. Erst die, das Witzige ist halt, erst am Steuerrad und dann sie, glaube ich, vorne, also fast gleichzeitig vorne auf, steht da mit der Leine und so blopp und gucken, natürlich sieht es eher lustig, witzig aus. Und da habe ich mich erstmal reingearbeitet in die Technik, warum passiert denn das eigentlich? Und also, ich trage ja sonst eigentlich eher so die, naja, man sagt ja dann irgendwie Jollenwesten oder so, aber die mit den, ich glaube, wir haben dann auch immer, wenn wir zum Cruisen gingen, dann immer ungewartete solche Westen dann auch dabei und das ist, scheint ein so ein Grund dafür zu sein. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, dass die Weste generell nicht gut ist, wenn die von alleine aufploppt. Und da soll sie ja manchmal.
Genau, also natürlich, wir wollen natürlich einerseits, dass wenn man, wir wollen versuchen zwischen, wir sagen, zwischen gutem und schlechtem Wasser zu unterscheiden. Also Regen ist gutes Wasser, das ist jetzt erstmal nicht gefährlich, da muss die Weste nicht aufgehen, aber wenn ich tatsächlich reinfall, das ist das schlechte Wasser, da muss die Weste aufgehen. So, jetzt gibt es noch irgendwas dazwischen, was, wenn eine Welle rüberkommt, ne? So, da soll sie ja Möglichkeit auch nicht aufgehen. So, da gibt es also unterschiedlichste Szenarien und natürlich, es gibt unterschiedliche Auslösevorrichtungen. So, und man kann eine Rettungsweste natürlich gegen alles, was so an Wasser von oben kommt, auch entsprechend schützen. Na, bis zu einem gewissen Grad. Natürlich, irgendwann ist man auch komplett im Wasser, wenn es von oben kommt, ja. Aber so und ja, da kann man also konstruktiv an der Weste relativ viel machen. Und das machen wir natürlich auch abhängig von dem Einsatz. Es gibt Szenarien, wo da möchte man, dass die Weste sehr schnell aufgeht. Ja, da ist sie dann weniger geschützt nach außen. Und es gibt Szenarien, wo man möchte, dass sie möglichst nicht so schnell aufgeht. Es gibt natürlich immer einen normativen Rahmen. Also wir müssen innerhalb von 5 Sekunden muss sie auslösen, wenn man ins Wasser fällt. Und nach weiteren 5 Sekunden muss sie dann aufgeblasen sein. So, also da muss man schon klare Vorgaben erfüllen, aber trotzdem in diesem Spektrum kann man noch ein bisschen was machen, konstruktiv. Und ja, jetzt gibt es Auslösevorrichtungen, wie zum Beispiel unsere auch, die basieren auf kleinen Zellulose-Tabletten, die im Prinzip einen Hebelmechanismus sperren mit einer Feder und wenn die sich auflösen im Wasser, dann geben sie den Hebel frei und der sticht dann die Patrone an. Und wenn man diese, bei uns sind es Pillen, andere Hersteller haben andere Sachen, aber wir benutzen eben so kleine Pillen und wenn die eben viel Luftfeuchtigkeit abkriegen über einen langen Zeitraum, dann werden die, ja, die nehmen die Luftfeuchtigkeit auf und die werden dann weich und irgendwann ja, ist die Feder stark genug, um da einfach durchzudrücken. Mhm. Aber da reden wir eher von also dauerhaft feucht, also nicht nur ein Regenschauer oder sowas, dass wir da irgendwo in der Karibik 3 Monate unterwegs sind. So und ja, und da empfehlen wir zum Beispiel, unter solchen Bedingungen empfehlen wir halt einfach auch diese Pille öfter zu wechseln. Nicht nur alle 2 Jahre oder einmal im Jahr, sondern dann macht man das eben alle halbe Jahr oder alle Vierteljahr, je nachdem wie die Bedingungen sind. Ja. Das lässt natürlich für den Nutzer manchmal schwer einschätzen, aber ich sag mal, wer unter solchen Bedingungen dauerhaft unterwegs ist, der wird das schon merken.
Also, ja. Du sprichst Karibik, ich habe jetzt in Holland, aber das ist da regnet es dann auch, aber regnet nicht so warm. Ne? Aber.
Ja, das geht ja immer, wie viel Feuchtigkeit kommt dann an, aber eigentlich ist ein Regenschauer erstmal per se unproblematisch. Ja, so. Okay. Aber ja, so diese Pillen, die werden natürlich über einen längeren Zeitraum, dann, wenn sie immer Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, dann werden die irgendwann porös. Und dann kann es zur Füllauslösung kommen, wenn ich die jetzt zum Beispiel lange nicht warte. Das ist jetzt zum Beispiel bei uns, ist ein Sichtwechselteil, das wird bei jeder Wartung, wenn so eine Pille gewechselt, dann hat man das Problem eigentlich nicht. Mhm. Und und wenn man die aber eben nicht wartet, dann kann es zu einer Fehlauslösung kommen. Ja.
Was ist denn so der größte Fehler, den du sagen würdest, den die Benutzer oder die Leute in Bezug auf Rettungswesten machen? Fängt das beim Kauf an oder ist das dann später irgendwie?
Ja, also der größte Fehler ist, die meisten Leute fragen erstmal nach dem Gewicht. Und meine Gegenfrage ist dabei eigentlich erstmal, wie schwer ist denn eure Segeljacke? So, weiß ich nicht. Weil bei der Jacke fragt man auch nicht nach dem Gewicht, aber es war genauso relevant. Mhm. Also, aber bei einer Jacke kommt es darauf an, dass sie passt, dass sie komfortabel ist. Und das Gleiche gilt dann für die Rettungsweste auch. Also das gefühlte Gewicht ist ja entscheidend. Also ich sag mal, eine Weste, die, ich sag mal, 1 Kilogramm wiegt und mir im Nacken drückt, und ich trage die den ganzen Tag, die finde ich irgendwann unangenehm. Eine Weste, die, wo alles Mögliche drin ist, vom Seenotsender bis Licht, die vielleicht 2,2 Kilo wiegt, die aber einen viel besseren Tragekomfort hat, die ich gar nicht merke, da spüre ich das Gewicht nicht. Natürlich, klar, also am Ende zählt jedes Gramm, aber ich kann natürlich immer Sachen weglassen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Seenotsender haben, ja, der wiegt auch seine 200-300 Gramm, je nachdem, was für Sendung man dann nimmt. Ich kann natürlich sagen, achte nur aufs Gewicht, dann lasse ich den halt weg. So. Und also das Gewicht alleine ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, wie ist das gefühlte Gewicht, also ne, wie bequem ist die Weste. Weil jeder, der schon mal so einen langen Tag auf See war und mal so eine Weste getragen hat, wenn die drückt am Nacken irgendwo, dann merkt man das. Und dann kriegt man Kopfschmerzen und wirft die in die Ecke und dreht sie im Zweifel nicht mehr.
Aber eine Weste kennt, glaube ich, jeder, der mal irgendwo zu Gast ist an Bord und dann so genau. Diese kleinen Billigteile liegen, die 400 Gramm wiegen, und dann die merkt man, die zwicken an den Achseln dann irgendwann, dann wird es irgendwann ungemütlich und dann legt man sie irgendwann ab, weil man keine Lust mehr hat.
Ja, die sogenannte Schwiegermutterweste, die jeder an Bord hat. Ne? Wenn die Weste komfortabel ist, also es geht mir auch so, jetzt kannst du sagen, klar, dass ich das sage, aber es ist mir tatsächlich schon öfter passiert, dass ich dann einfach nach dem Anlegen zum Hafenmeister gehen, die Weste noch anhab. Und dann sagt mir irgendjemand, wieso trägst du denn eine Rettungsweste? Und ich
aber sonst nichts, ne? Du hast dann sonst nichts. Ja, klar.
Muss ja auch beruflich, ne? Das ist Pflicht quasi.
Ja, also insofern, die muss bequem sein und sie muss natürlich passen. Also ich sag mal, als Beispiel, das kriegen wir auch häufig von Eltern gefragt, die so diese Feststoffwesten für ihre Kinder kaufen, so zum Opti-Segeln. Ja, wir machen die Eingrenzung nach Körpergewicht, so. Aber viel entscheidender ist, dass sie passt, so. Also, sowohl im T-Shirt als auch vielleicht mit einer Regenjacke, je nachdem, mit was für Bekleidung man eben dann segeln geht. Und wenn ich jetzt auf Zuwachs kaufe, ja, dann rutsche ich da raus, dann funktioniert sie nicht. Hm? So, und wenn sie aber zu eng ist, dann kriege ich sie auch erst recht nicht mit der Jacke angezogen. Da geht es einfach darum, die muss passen. Und das gilt für aufblasbare Westen auch. Also die muss einfach passen, sonst funktioniert sie nicht und sonst trage ich sie auch nicht.
Das ist, ich meine, es muss ja auch mal denken, du hast ja dann eine schwere Jacke an, wenn jetzt irgendwie blödes Wetter ist, dann diese Weste noch drüber und dann muss man auch noch Sachen machen. Also du musst ja einfach aufs Vorschiff gehen, dann noch ein bisschen rumtüdeln, hier noch rumtüdeln, da winschen. Also klar, ist natürlich, so eine Passform ist, deshalb sieht man bei euch auf der Messe auch eigentlich immer am Stand, auf der Boot Düsseldorf, immer am Stand Leute, die eigentlich Westen immer anziehen.
Genau, das ist das, finde ich, oder grundsätzlich unser Credo, dass eine Weste muss man anprobieren. Ich kann eine Weste natürlich nach Preis und Gewicht kaufen online, so, aber dann ziehe ich sie an und ja, dann ist sie unbequem. Und dann, ja, dann habe ich vielleicht ein bisschen Geld gespart oder habe vielleicht vom Gewicht her eine gute Weste, aber sie ist nicht zwangsläufig sicherer dadurch. Also ganz im Gegenteil. Ja? Also wenn sie hat möglicherweise viel weniger Leistung, viel weniger Zubehör. Also wenn ich so Dinge haben will wie einen Seenotsender oder eine Seenotleuchte, ein Licht, ja natürlich, da ist eine Batterie drin, das wiegt ein bisschen was. Aber es gibt ja auch mehr Sicherheit. Ich werde ja besser gesehen, wenn ich im Wasser liege. Und klar kann ich darauf verzichten, und indem ich aufs Gewicht achte und das alles wegrationalisiere. Und dann habe ich eine schön leichte Weste, aber die kann viel weniger. Und deswegen finden wir, muss man so eine Weste anprobieren. Das ist einfach ein, am Ende, natürlich soll sie nicht hässlich aussehen. Ja, man muss sie noch gerne anziehen auch. Aber im Wesentlichen ist es erstmal ein Rettungsmittel. So, und der modische Aspekt ist für uns nachgeordnet. So, und ich ziehe sie an, weil ich ja mein Leben damit retten möchte.
Aber was sagst du denn jemandem, der, weiß nicht, der hat sich dann so eine, bei euch so eine Survival gekauft, das, so, das sind ja so die Top-Modelle praktisch für Segler, ne? Die so, und dann die sitzt auch mit einem Ölzeug gut, alles super. Dann segelt der Kunde an dir vorbei bei einem Tag mit einer Windstärke und 36 Grad Lufttemperatur und dann trägt er sie nicht. Was sagst du denn dazu?
Tja, da kann ich nur sagen, das ist leichtsinnig. Man ist natürlich verleitet zu sagen, Mensch, schönes Wetter, was soll schon passieren? Aber die Frage ist ja, wann gehen die meisten Leute über Bord? Und die meisten Leute gehen ehrlich gesagt gar nicht bei Sturm über Bord, weil man dann viel achtsamer ist, sich auch viel eher anleint. Und so die Leute gehen beim Pinkeln über Bord oder beim Hafenmanöver, wenn sie eben, wenn es gar nicht unbedingt eine vermeintlich gefährliche Situation ist. Oder eben auch bei gutem Wetter. So, und da ist, ja, Wasser hat keine Balken, hat mein Großvater schon immer gesagt. Also ich kann mich nirgendwo festhalten. So. Und wenn ich dann keine Weste habe, dann wird es schwierig. Und der zweite Aspekt ist ja, das eine ist sozusagen, ich selber werde erstmal oben gehalten. Ich werde auch mal möglicherweise bei Bewusstlosigkeit, kann ich überleben dann noch im Wasser. Aber der zweite Punkt ist ja, dass ich für andere überhaupt sichtbar bin. Also jeder, der mal so ein Boje-über-Bord-Manöver gefahren ist, der weiß, also wie schnell man so eine Boje, so einen blauen Fender nicht mehr sieht. Oder du hast ja auch immer einen Hund gehabt, oder hast immer noch einen Hund. Wenn der im Wasser schwimmt, der kleine Kopf, den siehst du ganz schnell nicht mehr. Mhm. So, und so eine Weste, das ist ja ein leuchtender Ball auf der Wasseroberfläche, die kannst du sehr gut sehen. Und auch noch bei schlechten Sichtbedingungen. Und insofern ist es natürlich auch für das Wiedergefundenwerden ganz, ganz wesentlich.
Wobei, wenn das Szenario, was Stefan so anspricht, das kenne ich ja natürlich schon auch. Also wenn er sagt, eine Windstärke, Sonne, man lässt sich vielleicht noch hinterherziehen, man hat noch einen Tab mitten raus, irgendwie ein Kinder hinterherziehen und sowas. Ja, ich verstehe, Westen machen ja Sinn, aber jeder ist ja auch anders oder hat vielleicht auch andere Fähigkeiten oder andere, ja, auch andere Möglichkeiten, wie er damit umgeht. Lässt du sowas zu oder bist du da ganz strikt? Sei mal, nee.
Also gut, so. Ich bei mir an Bord bin da strikt. Also ja. ich bei mir tragen alle Leute, die im Cockpit-Bereich oder da außerhalb sind, sozusagen ab auslaufen bis einlaufende Weste. So, Unterdeck nicht und im Hafen, klar, natürlich auch nicht. Also ich das einzige Mal, dass ich ins Wasser gefallen bin, das war mal an der Schlei. Ich kam zurück vom Bäcker und bin über den Bugkorb rein. Es hat geregnet und bin dann, ne, so das auf dem Anker gestiegen vorne, bin abgerutscht, hab also geistesgegenwärtig die Brötchen noch aufs Schiff fallen lassen. Die sind also nicht ins Wasser gefallen. Ich bin aber dann ins Wasser, konnte dann, es war relativ warm, die Schlei war, ist ja sowieso meist recht warm. Also das war gar nicht so das Problem. Bin sofort an den Festmacher, habe mich hochgezogen. Da war gleich auch ein, zwei Leute auf dem Steg, die haben mir dann geholfen. Und da war ich war gefühlt eine Sekunde nur im Wasser. Ne? Mhm. Aber jetzt, man stellt sich vor, ich wäre jetzt mit dem Kopf da gegen den Anker gehauen. Ja. Beim Retten der Brötchen. Ne?
Und dann noch volltrunken, ne? Das war wahrscheinlich.
Das natürlich nicht.
Beim Bäcker.
So viel Rumkugeln gegessen.
Ne? Der Bäcker, das war wahrscheinlich in Kappeln. Da ist auf dem Weg zum Bäcker, glaube ich, diese Bierakademie gewesen.
Das war ein Arnis, also nicht weit weg. Aber Arnis waren ja die Piraten, die früher keine Steuern in Kappeln zahlen wollten, glaube ich. Ne? Das ist ja, glaube ich, die Geschichte. Ne? Na gut, also so, kriegt man jetzt ja eine freie Risikobewertung. Also trage ich jetzt auf dem Weg zum Bäcker meine Rettungsweste? Nein, mache ich natürlich auch nicht. Aber in dem Fall hätte ich es immer besser getragen. So, ja. Also insofern, so, und das Gleiche gilt natürlich bei einem Szenario, dass das Wasser ist glatt, das Wetter ist schön. Ja, natürlich ist je mehr ich trage, desto mehr ja, Wärme baut sich auf und ich schwitze und vielleicht wird sie dann auch unbequem. So, und ja klar, wenn ich jetzt schwimmen gehe in der Schlei, ja, dann trage ich sie auch nicht. Aber ja, im Endeffekt, jeder Skipper ist verantwortlich und es kann eben auch bei solchen Dingen etwas passieren. Und von daher, also wenn ich Skipper bin, werden bei uns halt Westen getragen. So.
Wir machen das immer so, wenn's wirklich richtig warm ist und kaum Wind. Also wir tragen natürlich auch immer Westen, weil wenn du ein Kind an Bord hast, der eine Weste tragen muss, das ist wie mit Helm auf dem Fahrrad. Also trage ich auch immer.
Muss man irgendwie Vorbild
sein. Guter Vergleich, ja, Helm und Fahrrad.
Ja, ist es so. Also wenn du mit 2 km/h, eine Freundin von mir ist an einer Ampel hingefallen mit dem Fahrrad, die lag dann im Krankenhaus mit einem Schädelbasisbruch, weil sie auf so einen Poller gefallen ist dabei. Also da musst du auch nicht immer schnell sein. Aber klar, mit Kind machst du natürlich. Was wir immer machen, wir haben noch so Feststoffwesten, auch von diese, auch von, guck mal, diese grauen, Da gibt es noch einen tollen zweiten Nutzen beim Anker, den erzähle ich dir aber mal in Ruhe bei einem Bier. Nein, das erzähle ich, ist nicht für einen Podcast. Aber dann tragen wir die, wenn es warm ist, dann hast du dann gleich das T-Shirt und dann geht das auch. Die Dinger sind ja nicht schwer. Oder ich trage die normalen. Ich meine, vielleicht ist es, wenn man viel unterwegs ist, auch sinnvoll, sich für, weiß nicht, Schwerwetter und weite Touren, große Touren irgendwie so eine richtige, ich nenne sie mal Profiweste von euch zu holen. Und so für den Tag auf der Schlei eine leichtere, klar. Dich würde es freuen, weil ihr macht Umsatz und Wartung. Und
das ist genau das, was ich meine, ne? Für den richtigen Einsatz, die richtige Weste. Und natürlich kann ich jetzt eine Weste für alles nehmen, aber dann bist du genau in so einem Szenario. Die aufblasbare 275-Minuten-Weste mit Licht und Sender, die ist vielleicht mit Ölzeug wunderbar und die trage ich bei schwerem Wetter, aber wenn ich auf der Schlei bei so ein Wetter, bei Sommerwetter unterwegs bin, ist sie vielleicht zu viel und ich kann damit auch nicht Jollen segeln oder baden gehen, weil dann aktiviert sie halt. Ne? Insofern, klar, also ich bin bei dir, man braucht eine Sommerweste, eine Winterweste und noch eine Feststoffweste fürs Dingi, ne? Also logisch.
Ich meine, das ist lustig, weil bei Jacken denkt niemand drüber nach, weißt du? Ja, ich habe mein Ölzeug, ich brauche noch eine leichte Sommerjacke fürs Segeln, vielleicht noch eine winddichte Jacke und noch eine, wenn es so ein bisschen nieselt, aber nicht super warm ist. So, da geben die Leute natürlich auch Heidengeld aus.
Und die sind teilweise teurer als die Westen.
Ja, klar.
Modernes Ölzeug. Und trage ich das jetzt öfter als die Weste? Also, ich trage die Weste öfter als das Ölzeug.
Also, wenn du siehst, wie die Kopfgrills gepflegt werden mit dem Kopfgrill-Pflegemittel und der Edelstahlhalterung, dann ist das auch teurer als die Rettungsweste. Aber und sag mal, Wartung ist natürlich auch wichtig. Ne? Also, es bringt natürlich nichts, wenn du eine Weste kaufst und die dann 6 Jahre im Shop liegen lässt und denkst du, die ist so noch wie neu, hat und nie gebraucht. Das bringt auch nichts. Ne?
Ja, das ist immer, also damit werden wir regelmäßig konfrontiert. Kunden, die sagen, hier, also die Weste sieht ja wie neu aus, habe ich nie getragen, also die ist ja noch gut oder nicht. Ja, das ist eben das Problem, das Material altert. Wir haben ja Kunststoffe, die wir verwenden, wir haben die Schwimmkörper, sind das Nylon-Schwimmkörper, die mit Polyurethan beschichtet sind, damit sie luftdicht werden. Ne? Und dann verschweißen wir sie. Und dieses Polyurethan, da sagt uns der Hersteller, das hat eben auch nur eine Lebensdauer von 10 Jahren. So ist vielleicht auch vielleicht noch ein bisschen Puffer reingerechnet, aber jetzt bauen wir also diese Schwimmkörper und wenn das Polyurethan selbst eine begrenzte Lebensdauer hat, ja, das, was heißt denn das? Das degradiert, das wird irgendwann porös.
Ja, die Weichmacher gehen raus und so.
Und wann ist es soweit? Ja, das ist genau die Frage. Ja, vielleicht hält es viel länger als 10 Jahre, ja, aber das wissen wir nicht. Und und wir können es als Hersteller nicht sagen. Jetzt kann jeder natürlich selber, jetzt ruft mich hier jemand an, Sekunde, da muss ich mal ganz schnell, tut mir leid. Der
will was Wartungstermin will er haben.
Ganz wichtig, war das.
Eine Schnellwartung. Ja, das gerade.
Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich war bei der Wartung. Woher weiß ich das jetzt als Nutzer? Die Weste sieht außen gut aus, aber wie sind die Materialien gealtert, gerade die, wo es drauf ankommt, ne? Also insbesondere der Schwimmkörper, Ventile, was ist mit der Pille für die Auslösevorrichtung als Beispiel? In der Auslösevorrichtung und dazwischen, zwischen Auslösevorrichtung und Schwimmkörper sind Dichtungen, ne? Also wenn das CO2 sozusagen, wenn die Patrone angeschoben wird, muss das CO2 jetzt aus der Patrone durch die Auslösevorrichtung in den Schwimmkörper rein und da sind jetzt noch Dichtungen, die können ja auch porös werden, also werden sie auch so und jetzt sind die noch dicht oder geht dann die Luft möglicherweise gar nicht in den Schwimmkörper, sondern irgendwo anders hin und so, das sind alles Dinge, das muss nach 2 Jahren nicht zwangsläufig defekt sein, ja, wir empfehlen ja mindestens alle 2 Jahre oder öfter, je nach Einsatz, Lebensdauer von 10 Jahren, so maximal 15 Jahre, dann wenn noch bei regelmäßiger Wartung noch, wenn wir noch eine jährliche Wartung machen danach. So, und dann ist aber, dann sagen wir als Hersteller, jetzt können wir auch, da übernehmen wir jetzt auch keine Haftung mehr, weil wir können jetzt einfach nicht sagen, dass die Materialien dann noch gut sind, auch wenn die Weste vielleicht noch gut aussieht. Und ja, also ich verstehe das. Ich habe auch solche Westen im Schrank, die ich viele Jahre nicht benutzt habe. So, also dass ich in meinem Segelschrank zu Hause, ja, so die ich immer so für Gäste mal rausgeholt habe, ja, und dann sehen die noch gut aus, aber dann sind sie trotzdem zu alt und dann dann bringe ich sie hier bei mir in die Firma, lass sie warten und dann sagen mir meine Leute, Herr Bernhard, die ist jetzt aber zu alt. Jetzt habe ich zum Glück einen guten Draht und kann dann neue Westen bekommen. Aber, aber es fällt mir genauso schwer, wenn die vermeintlich gut aussehen, die jetzt einfach zu verschrotten. Aber am Ende ist es ein Rettungsmittel und ja, es hängt ein Menschenleben dran. Und da muss man einfach verantwortungsvoll sein. Und wenn unsere eigenen Materialhersteller, unsere Lieferanten uns da keine längere Lebensdauer geben, dann können wir es auch nicht weitergeben. Und ja, und am Ende muss jeder Skipper, jeder Nutzer das für sich selbst entscheiden. Aber wir können nur, und das ist ja, letztendlich ist es ja auch Stand der Technik, also es wird ja durch verschiedene Organisationen, nicht nur jetzt durch uns als Hersteller, vorgegebene regelmäßige Wartung. Also nach SOLAS zum Beispiel muss man Rettungswesten sogar jährlich warten. Ne? Dass wir jetzt nur alle 2 Jahre mindestens eine Wartung angeben, das ist jetzt über den Fachverband Seen- und Rettungsmittel auch eine abgestimmte Vorgabe. Da haben wir viele Hersteller das über die Jahre auch zusammen mit ihren eigenen Erfahrungen damit eingebracht. Aber klar, wenn man jetzt eine Jeans trägt und die trägt man jeden Tag, dann hält die vielleicht auch nicht 2 Jahre, weil dann geht sie einfach schneller kaputt. Das gleiche gilt natürlich für Westen auch. Wenn wir Westen haben, die im schweren Arbeitseinsatz sind, gerade wo viel Schmutz ist, so Tonnenleger oder sowas, ja, die immer mit rostigen Metallen in Berührung kommen, ja, dann gehen die halt auch schneller kaputt. Die sind natürlich schon robuster als die vermeintlichen einfacheren Wassersportwesten. Aber auch die gehen kaputt und die halten keine 10 Jahre. Und da gibt es dann auch kürzere Wartungsintervalle. Also wir haben Kunden, die haben alle 6 Monate oder sogar alle 3 Monate eine Wartung machen. Und die Westen werden selten älter als 1,5 Jahre, obwohl sie schon höherwertig sind als Wassersportwesten.
Kannst du das sagen, wie viele Westen werden im Jahr bei euch gewartet, so über alles?
Wir liegen ungefähr, also mit gewerblichen und Wassersportwesten, machen wir hier bei uns so um die 15.000 Westen.
Boah. Das ist ein Kostenfaktor. Nehmt ihr da was ein eigentlich?
Ja, wobei, also da haben wir die Lohnminute und das ist jetzt kein Geschäft, wovon wir alleine leben können. Ne? Das ist natürlich so kalkuliert, dass wir da kein Minus machen, aber also jetzt ist auch nichts, also ja, so eine Wartung kostet 50 Euro. Da sagen einige, ja, kann ich ja alle paar Jahre eine neue Weste kaufen. Stimmt vielleicht, aber die muss auch funktionieren. Und das ist ja nur völlig egal, wie günstig die Weste war oder wie teuer. Das Material altert so oder so. Und man muss jede aufblasbare Weste regelmäßig warten.
Und wie ist denn eigentlich, ich habe auch gerade wieder nochmal eine ältere Geschichte, kam mir durch den Kopf. Im Juni 25 haben wir auch darüber berichtet, irgendwie Decathlon ruft Rettungsweste zurück. Wie steht ihr da eigentlich im Wettbewerb? Klar, Decathlon steht für wahrscheinlich eher günstigeres Modell. Da sind jetzt irgendwelche Luftkammern geplatzt. Also wie steht ihr denn da juristisch da, oder wenn jetzt irgendjemand Regressforderungen hat, ich stelle mir da bei sowas vor, wenn da irgendwelche Leben dranhängen, könnte ich ja gar nicht schlafen, wenn da irgendwas an der Weste möglicherweise wäre, oder wie ist sowas geregelt, und wie steht ihr im Wettbewerb, so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Billighersteller, sie wird schon günstiger sein, aber ihr steht ja da eher für Qualität, ne?
Genau. Ja, also ich kann jetzt im Detail, natürlich weiß ich ein bisschen mehr drüber, aber da will ich jetzt nicht über andere reden. Ich rede jetzt mal über uns am Ende. Es ist so, diese persönliche Schutzausrüstung ist zugelassen und wenn es da Sicherheitsbedenken gibt, dann sind wir verpflichtet als Hersteller, das entsprechend anzumelden und gegebenenfalls zurückzurufen. Was einige Hersteller, also mein Auto sagt, wenn die einen Rückruf machen, dann da steht ja erstmal, ihr Auto ist möglicherweise von einer Feldmaßnahme betroffen. Ja? Und ich immer denke, was soll das denn heißen? So, poppt immer hoch, wenn ich einmal. So, jetzt denke ich, was soll das denn? Ist das ein Rückruf oder ist das freiwillig oder was ist denn das jetzt? So, und bis dann irgendwann ein Schreiben kommt, ja, es ist ein Rückruf. So, aber so diese Feldmaßnahme, das klingt immer so ein bisschen, als wenn ein Hersteller sich so ein bisschen drücken will vom Rückruf.
Ja.
Also entweder es ist ein Sicherheitsbedenken und dann muss ich zurückrufen. Haben wir in der Vergangenheit auch schon gehabt. Gab es auch schon.
Wie du sagst, Menschen, wo Menschen arbeiten. Ne?
Also, genau, wo Menschen arbeiten. So, und das kann mal passieren. Und manchmal sind es eben auch Chargen von Teilen, die wir einkaufen. So, da kann auch mal was defekt sein. Wir prüfen schon ganz viel zu 100%. Und trotzdem können Fehler manchmal auftauchen und dann kann man sie vielleicht auf eine Charge eingrenzen, aber ja, die muss man dann halt zurückrufen und da sind wir verpflichtet als Hersteller und deswegen tun wir aber auch so viel, was die Qualitätssicherung anbelangt und wir dokumentieren das auch. Tatsächlich, wir können es ja mit der Serien- oder Chargennummer, je nachdem, können wir das runterbrechen und können das zurückverfolgen und haben das und eigentlich speichern wir solche Daten, ich will nicht sagen für immer, aber wir haben sie noch nie gelöscht, seit wir sie erfasst. Ja? Also wir können da wirklich tief in die Vergangenheit gucken und sind dann eben in der Lage zu sagen, was haben wir gemacht und was haben wir nicht gemacht. Und, also ich kann für mich sagen, wir machen das Größtmögliche, um die größtmögliche Qualität bei den Produkten zu bekommen. Klar, und dann kann ich auch schlafen. Aber das heißt nicht, dass nie irgendwas passieren kann. Also so abgehoben bin ich nicht. Natürlich kann auch uns mal was durchrutschen oder bei uns was passieren, was wir nicht finden. Und natürlich sind wir dann in der Pflicht, sobald wir darüber Kenntnis haben, nicht zu sagen, Ihre Rettungsweste ist möglicherweise von einer Feldmaßnahme betroffen, ne? Sondern da gibt es jetzt sicher zu denken und da müssen wir zurückkommen. Also da sind wir auch gesetzlich zu verpflichtet dann.
Okay. Während man über Bord geht und dann so langsam gen Meeresboden sinkt, denkt man dann so, ach, jetzt weiß ich, was diese Feldmaßnahme ist. Mensch, hätte ich doch mal ein paar Tage gewartet. Aber na, ich kann das bezeugen. Ich war ja, wie gesagt, mal bei euch mehrfach schon, aber es ist wirklich beeindruckend, Carsten, wenn man auch so diese Berstkammer habt ihr, ne, wo ihr so Chargen testet, so stichpunktmäßig, wo diese, also es ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Also ich habe irgendwie, das war wie bei, wie heißt es, wenn du bei in dem Labor von Q bist bei Bond, also auch Lichtsimulationskammern und das ist wirklich irre. Kriegt ihr auch Rückmeldung von irgendwelchen Seeunfällen? So, also die jetzt nicht euch betreffen, aber wo man sagt, okay, da war irgendwie Weste im Spiel, das hätte, habt ihr da so Auswertung, dass ihr sagt, ja, da könnte man in so neue Produkte vielleicht was entwickeln oder seid ihr also da gar nicht so
drin? Wir beobachten das natürlich immer sehr aufmerksam, wenn irgendwo was passiert, wo vielleicht Rettungswesten nicht funktioniert haben oder nicht so, wie sie vielleicht hätten funktionieren sollen. Das ist natürlich immer schwer von außen zu beurteilen. Ja? Ja. Und das ist auch, ich finde es auch ehrlich gesagt ethisch und nicht immer ganz korrekt, oder eigentlich ist nicht korrekt, da sind jetzt, wenn da Menschen zu Schaden kommen, jetzt von außen zu sagen, ja, ist ja klar, die haben ja das falsch gemacht und haben oder selbst schuld. Da sind Menschen dem zu Schaden gekommen. Also da finde ich, das gehört sich nicht, da so von außen, aus der Ferne mit einem gefährlichen Halbwissen darüber zu urteilen. Natürlich versuchen wir für uns Dinge rauszuziehen, wo wir sagen können, das könnte man besser machen. Aber ja, es ist immer schwer, wenn man nicht selbst dabei war. Ne? Und selbst wenn es offizielle Untersuchungen gibt, jetzt zum Beispiel BSU oder sowas, das sind ja auch keine reinen Experten für Rettungswesten. So, und die können das auch nur begrenzt betrachten in solchen Untersuchungen. Und im Detail haben die da gar kein Fachwissen. Das können sie auch nicht haben, das ist gar kein Vorwurf. Aber insofern ist auch da das Urteil auch möglicherweise nur begrenzt aussagefähig, wenn es jetzt um ganz spezielle Kompetenten der Rettungsweste vielleicht auch geht.
Ganz interessant. Bei mir ploppte heute auf, mir auch so ein Abschlussbericht der irischen Seeunfalluntersuchungsbehörde MCIB, und da ist wohl auch, was Stefan gerade schon ansprach, das haben wir ja auch öfter mal darüber berichtet, über so Abschlussbericht, das ist jetzt, glaube ich, im Dezember 23 ist dann Fischerboot gesunken und in dem eben zwei Fische dann auch gestorben, aber da ging es im Grunde auch, also ich habe jetzt was war denn jetzt das Problem? Naja, das Problem war, die hatten keine nicht getragene Schwimmwesten. Und das ist dann im Dezember ist es natürlich auch ein bisschen mühsam. Das ist jetzt nicht so der große so Effekt, wo, da müsste man dann irgendwie was gucken. Aber die hatten eben, ach so, das ist ja, du hast eben auch mal zwischendurch immer mal angesprochen, es zum Beispiel eine Maßnahme hier, oder da bestanden jetzt keine persönlichen Seenotsender, waren an der Liste. Das ist wahrscheinlich ja auch nochmal, wenn es dann Upgrade ist, ne? Also ab wann irgendeinem Bereich oder wo du im Grunde rumsegelst, macht es dann eben auch so Sinn, diese Aufrüstungsfaktoren da, ne? Oder nochmal mit einzubauen. Habt ihr das ja je nach Stufe, wo ihr sowas dann mit empfehlt, quasi auch noch?
Ja, also unbedingt. Ne, das eine ist sozusagen, dass ich selbst möglicherweise auch bei Bewusstlosigkeit erstmal an der Wasseroberfläche bleibe und überleben kann. Aber das andere ist, dass andere alarmiert werden und sie mich auch lokalisieren können. Das Alarmieren kann ich eben machen, indem ich jetzt zum Beispiel ein Licht mache oder wenn ich noch bei Bewusstsein bin, kann ich eine Flöte pusten und pfeifen. Ist bei gerade schlechten Sichtbedingungen vielleicht ein Punkt. Aber viel besser wäre natürlich eine automatische Alarmierung. Und das geht, es gibt ja so verschiedenste Systeme. Ich will da gar nicht speziell propagieren, aber eins, was ich selber für gut finde und nutze, ist eben ein kombinierter IS- und DSC-Sender. Und und jeder, der ein Funkgerät hat und mal so einen DSC-Alarm mitgekriegt hat, das ist einfach ein unglaublich lautes Piepen. So, und das, also je nachdem, wo man sein Sprechteil hat, ne, vielleicht wenn es soll, weht und man hat das unterdeckt. Aber das ist schon ziemlich laut. Also man muss schon eigentlich tun, um das nicht mitzubekommen, so ein DSC-Alarm. Und wenn nun meine Weste so einen DSC-Alarm auslöst, dann ist das schon laut. Also dann habe ich schon mal sichergestellt, dass an Bord jemand mitbekommt, da ist irgendwas so. Und in der Hoffnung, dass sie dann mal rausgucken und sagen, was ist denn? Und dann ist da niemand an Deck und dann vielleicht merken, da ist vielleicht was. Sinn, und dann, wenn ich dann jetzt noch kombiniert mit IS habe, dann kriegen die das, nach Möglichkeit, wenn sie einen Plotter haben, direkt auf den Plotter und können einen dort sehen. Und das, finde ich, ist eine super Kombination. Aber es gibt natürlich also unterschiedliche Systeme. Das ist nur etwas, was ich zum Beispiel nutze. Da finde ich einfach, das ist unglaublich hilfreich, weil die Alarmierung über DSC, die geht im Prinzip sofort. Und IS, je nachdem, wann man ein GPS-Signal findet, spätestens nach einer Minute, meistens eher in unseren Gewässern, hat man dann auch die Position.
Ja,
ich habe hier Spaß über diese Seenotunfall. Da gab es mal vor ein paar Jahren, ist in Schottland ein Fischkutter gesunken. Der lag in einer Bucht vor Anker und es war windstill und der ist gesunken und es sind zwei Leute ertrunken. So. Es gab es dort auch, die haben auch so eine Stelle für Seenotuntersuchungen, Seeunfalluntersuchungen. So, und die haben dann auch einen offiziellen Bericht gemacht und als Problem wurde identifiziert, ja, es gab eine Rettungsweste, die sie getragen haben auch. Aber es wurden zwei Leute eben gefunden in der Weste und die lagen ja mit dem Kopf im Wasser. Und dann wurde identifiziert, ja Moment mal, die SOLAS für internationale Schiffe, die testen ja in Badebekleidung, das ist ja unrealistisch. Ja, dann können die ja auch nicht, dann wird ja nicht wirklich gezeigt, ob die drehen können. Das war erst das Problem, dass die SOLAS in Badebekleidung testet. Kann ich gerne gleich mal dazu kommen, warum das so gemacht wird. Hat einen Grund, also nicht, weil die keine Ahnung haben. So, aber erstmal, der ist bei Windstille vor Anker gesunken. So, das ist das erste Problem.
Ja.
Dann haben sie eine Rettungsinsel gehabt, die hat aber nicht funktioniert, obwohl sie in der Wartung war, weil die CO2-Flasche leer war. So, also sprich, die Insel hat nicht funktioniert. Dann haben sie Kälteschutzanzüge gehabt, die haben sie aber nicht angezogen. Dann haben sie einen EPIRB gehabt, die hat auch aktiviert, aber bis irgendwann jemand da war, da ist so viel Zeit verstrichen, dass, obwohl es überwacht wurde, aber dieses Signal ist erst nicht angekommen, dann wurde es nicht nachverfolgt. Ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat. Also ziemlich viel zu lange hat es gedauert bei dem kalten Wasser, das da vorherrschte da in Schottland. So, und die sind halt quasi im Pyjama, wenn man so will, haben sie sich noch die Weste angezogen, sind schnell rein und haben sich wahrscheinlich gar nicht so in Gefahr gefühlt. Also die waren nicht weit von der Küste weg. Ja. Also womöglich hätten sie das schaffen können, aber die haben sich möglicherweise gar nicht so in der Gefahr gesehen und dachten, vielleicht kommt ja jemand dann gleich. Ne? So, und also ist reine Spekulation, was sie dachten. Da geht schon los. Ja. Ne? Also weiß ich natürlich nicht. Aber ja, am Ende sind leider zwei ertrunken. Die sind halt unterkühlt gewesen und lagen dann später mit dem Kopf im Wasser. Und ob die Westen, die sie dann hatten, das waren so Feststoffwesten, SOLAS zugelassene, ob die überhaupt richtig angelegt waren, das war auch gar nicht Teil der Untersuchung. So, aber da sind also eine ganze Menge Dinge falsch gelaufen vorher und als Problem wurde identifiziert, die testen ja nicht mit Bekleidung. Wie soll das auch funktionieren? Ach, so, ja, ne? Also da fragt man sich dann, Leute, ehrlich?
Ja, richtig. Das ist aber, das ist so eine reflexartige Frage, die man sich stellt. Also wir machen ja auch oft so Seenotrettungsfälle oder wenn natürlich leider so Unglücke passiert sind. Carsten, das kennst du auch, dass man immer fragt, wie der ist über Bord gegangen, die haben dich gefunden, hat der keine Weste angehabt? Das ist immer die Frage, die man sich stellt. Und wenn jemand zu Tode kommt, irgendwie bei MOBs oder sowas, dann siehst du auch in den sozialen Medien immer Kommentare, ohne dass Leute wissen, was los ist. Ja, der hat sicher keine Weste getragen. Das sind dann aber oft auch Leute, die selber keine tragen. Man denkt so, das Wichtigste ist überhaupt einer erstmal anzuziehen, ne, würdest du sagen.
Ja. Also ich muss getragen werden, ja. Und da muss ich natürlich
funktionsfähig
sein.
Aber Aber
Schrittgurt
da.
Ist Schrittgurt, genau. Schrittgurt, aber das kommt ein bisschen auf die Weste an oder auch auf die Bekleidung, die ich trage. Wenn ich Segelbekleidung mit Ölzeug trage, wo viel Bewegung auch drin ist, oder mehrere Schichten Bekleidung, dann kann ein Schrittgurt sehr sinnvoll sein. Aber nicht zwangsläufig immer. Das hängt sehr von Weste und Applikation und Bekleidung und vielen Faktoren ab. Also beim Segeln mit Ölzeug trage ich mit unseren Westen auch Schrittgurt. Auch wenn sie ohne Schrittgurt funktionieren würden, aber da kann ich nur sagen, die soll ja per se verhindern, dass die Weste hochrutscht. So, das ist, was heißt denn hochrutschen? Die wird nicht über den Kopf rutschen, wenn man sie richtig anlegt. Aber jeder, der schon mal in der Welle mit Weste gelegen hat, der weiß einen Schrittgurt zu schätzen. Weil der Schrittgurt im Prinzip die aufgeblasene Weste näher an den Körper ranzieht und dadurch den Körper in eine waagerechtere Lage bringt. Und dadurch bin ich, wenn ich in der Welle bin, gehe ich mehr mit der Welle mit. Und man kann sich das vorstellen wie so eine Boje, wenn man mehr senkrecht im Wasser hängt, dann geht man wie so eine Boje mit Wellen auf dem Wellenberg hoch und Wellenberg Tal runter und die nächste Welle geht über einen rüber. So, und also man hat eine unglaublich schlechte Wasserlage bei Welle, wenn man keinen Schrittgurt trägt. Und dafür ist der lebensrettend, weil man tatsächlich weniger überspült wird und dann mehr
Mund. War das nicht in der Flensburger Förde bei diesen Ausbildungs Turn, wo jemand gestorben ist, der ist beim, das dachte ich auch wegen Schrittgurt, das fällt mir immer dazu ein, der ist beim, als der war bewusstlos, den haben, wollten sie an Bord ziehen und der ist dann aus der Weste rausgerutscht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es der Fall war.
Ich weiß es auch nicht genau.
Vor Heiligen Hafen, da vor Fehmarn einer auch vor ein paar Jahren.
Oder das war, genau.
Ja. Also da gab es auch, glaube ich, noch einen DSU-Bericht drüber. Mhm. Ja, also das ist wieder so ein Fall, das ist schwer von außen zu urteilen, muss ich ehrlich sagen. Also,
aber was sagst du, das geht mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rum, diese, naja, Profi-Segler, willst du jetzt mal nennen, ich weiß jedenfalls, dass die Diskussion mal beim, damals ist noch Volvo Ocean Race, da waren ganze Crews, die gesagt haben, nee, wir tragen keine Weste. Wenn da einer im Southern Ocean über Bord geht, den können wir eh nicht mehr holen und dann, wir tragen aber alle Lifelines und also einpicken und fertig. Und das, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht mehr so oder vielleicht weißt du da mehr, keine Ahnung, aber man sieht schon oder was ich mir eher vorstellen kann, hier so beim jetzt wollen die Globe oder wenn die alleine drauf sind, sagen, da gab es dann auch immer so die Geschichte, ja, wenn ich über Bord falle, mich rettet keiner. Ne? Also das, man sieht ja tatsächlich auch Boris oder jetzt auch sonst beim Ocean Race, man hat ja immer öfter auch tatsächlich Videos von Bord, ja, und man sieht da schon selten, finde ich, teilweise eine Rettung. Klar, die sind auch immer mehr unter Deck, weil die Boote teilweise auch abgeschottet sind. Das muss man auch damit zu sagen, aber es gibt ja schon so eine, ja, so die Diskussion kenne ich auf jeden Fall. Hell, machen die ja die Profis auch nicht. Ist das so?
Ja, also auch das muss ich sagen, das ist wirklich, wirklich situationsbedingt. Und da muss man das wieder, muss man die Risiken bewerten. Ne? Also es gibt ja auch Systeme, wo das Schiff automatisch in Wind geht. Dann haben die irgendein Armband, was mit dem Autopiloten dann gekoppelt ist und dann geht er in Wind oder solche Geschichten. So, und wenn das Schiff, je nachdem, bleibt es im Wind oder geht es, macht das sozusagen, heizt das immer hin und her und segelt dann weiter, das kann ja auch sein. Also ob ich dann ins Schiff rankomme, ist ja noch eine andere Frage. Aber auch die sind ja permanent überwacht und es sind ja andere Schiffe in der Nähe. Also selbst wenn die mal ein bisschen auseinander sind, die sind ja relativ schnell unterwegs. Und ich glaube, bei der letzten Warner Globe, da ist ja auch einer gesunken und wurde dann, da war ja Boris, glaube ich, auch mit beteiligt. Boris,
ja, davor.
Und dann haben sie ihn nachher gerettet.
Ja, ja,
und gut, der war in der Insel, okay. Aber das weiß man ja vorher nicht, wie es passiert, was passiert. Ja, und ich muss ehrlich sagen, also ich habe immer lieber eine Weste dabei. So, ja, jetzt kann man sagen, vielleicht hilft sie einem nicht mehr und dann verlängert sie den oder so.
Kannst du rausziehen dann.
Ja, aber wenn ich einen entsprechenden Sender auch dabei habe und gerade bei so einem professionellen
Regatten. Das ist es, glaube ich, ne?
Ja, wo, der Sender. Wo ja andere Schiffe schnell da sein können oder innerhalb von einer bestimmten Zeit. Wenn ich es schaffe, nur diese Zeit zu überbrücken mit einem entsprechenden Kälteschutz und einer entsprechenden Weste, also warum sollte ich das nicht tragen? Also für mich also ich kann mir fast kein Szenario vorstellen, auch in deren Szenarien auf eine Weste zu verzichten, ehrlich gesagt. Ja.
Wie hinderlich am Bewusstsein, um dann langsam zum Ende zu kommen, mhm, ist eigentlich so eine Regelung im Binnenbereich, gibt es das, mhm, ja, dass du pro Person an Bord eine Weste an Bord haben musst. Nicht angezogen, sondern du musst sie da haben. Mhm. Ich finde sowas immer hinderlich, in dem Bewusstsein der Leute zu sagen, du musst sie auch tragen, wenn du die hast, oder?
Ja, also da bin ich total dabei. Eine Tragepflicht würde ich sofort unterstützen. Das Problem, mhm, ist nur, wie will man eine Tragepflicht durchsetzen? Also wo fängt sie an, wo hört sie auf? Ne? Also wenn ich an den Strand gehe, wenn ich am Steg gehe, wenn ich am Boot gehe, im Hafen, ja, oder nicht die Maschine anhab oder ablege, so, also wo geht denn diese Tragepflicht los oder erst ab einer bestimmten Distanz vom Ufer? Aber eine sogenannte Ausrüstungspflicht, wo ich sozusagen pro Koje oder pro Person an Bord eine Weste dabei haben muss, und dann ist es fast egal, wo sie ist, sozusagen so ganz unten in der Bugskiste, ja, oder das sind die Sitzkissen mit Westenzulassung so ungefähr. Das unterstütze ich nicht. Also das führt eher dazu, dass man wirklich die billigsten kauft, weil man sie eh nicht benutzt, ne? Und dann nutzt man sie entweder Sitzkissen oder sie sind wirklich unter einer Bugskiste und sind im Zweifel auch gar nicht erreichbar. Also das führt eher dazu, dass sich Nutzer gar nicht so sehr mit der Materie beschäftigen. Sie haben das Thema erledigt, ne, abgehakt, kommt in die Bugskiste weiter und sich eigentlich mit der Materie nicht auseinandersetzen. Tendenziell, ne? Gilt natürlich nicht für alle. Und das ist aber das Problem bei der Ausrüstungspflicht. Und wir sehen Länder, wo es Ausrüstungspflichten gibt, dort ist einfach dort werden weniger Westen getragen tatsächlich. Dort ist grundsätzlich die Qualität der Westen eine andere, also die ist viel geringer. Von daher, ob das wirklich für die Sicherheit dienlich ist, lasse ich mal hingestellt. Gibt bestimmte Szenarien, also ich sag mal, natürlich, dass ein Fahrgastschiff für jeden Passagier eine Weste über den Sitz hat, das ist ja klar, ne? Wenn die,
ja, das ist klar, genau.
Dann so, und dann, ob die dann alle angezogen bekommen, auch so Kreuzfahrtschiffe sind Szenarien, dass dann alle von Bord kommen in der Zeit, das ist ja noch eine ganz andere Frage, aber dass man für jeden erstmal mindestens eine Weste da ist, das ist ja auch richtig. Aber gerade im Sportbootbereich einfach auf Basis der Kojen irgendwelche, ich sag mal, als Weste zugelassene Sitzkissen irgendwo an Bord zu haben, also das erhöht nach meinem Verständnis nicht unbedingt die Sicherheit. Also deswegen bin ich grundsätzlich gegen Ausrüstungspflichten bei Sportbooten. Ich wäre total für Tragepflichten, aber da sehe ich ein, da haben die Behörden Probleme, das umzusetzen, also das durchzusetzen.
Du musst ja gleich weg, vermutlich zum Bäcker wieder. Nach Arnis zum Bäcker wieder.
Aber mit Weste.
Genau. Ihr seid ja auf der Messe, auf der Boot Düsseldorf. Da kann man natürlich, wenn wir irgendwelche Fragen nicht gestellt haben, die man noch Fragen hat, kann man natürlich immer zu euch kommen, sich beraten lassen.
Ja, logisch.
Immer dahin gehen, wo die laute Partymusik ist.
100 Jahre. Jahre.
100 Jahre. Ich hätte ich die auch nicht angesehen, Benjamin.
Siehst du nicht, sieht man mich ja nicht an. Ne?
Oh, wir kommen vorbei und werden mitfeiern.
Ja.
Na, gerne. Carsten mit Weste sogar.
Ja, logisch. Aufgeblasen.
Genau, deine alte Lederweste trägst. Benjamin, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Und für das tolle Gespräch, ja, war sehr interessant. Und ich sag mal, schöne Weihnachten.
Danke, ja, das wünsche ich euch auch. Und wer noch ein Geschenk braucht, eine Rettungsweste geht immer. Ne?
Stimmt!
Die Zweitweste.
Jetzt habe ich endlich mein Problem gelöst. Mir fehlt noch was.
Ich soll eine leichte Sommerweste
kosten. Meine Frau. Zum Abschluss, ihr kennt den Unterschied zwischen Schwimmweste und Rettungsweste, ja?
Oh, die wollte ich noch fragen, die
Carsten Frage. Sagt immer Schwimmweste.
Nein, sage ich nicht, aber es wurde mir schon mal auf die. Darf man nicht sagen, ne?
Schwimmwesten schwimmen, Rettungswesten retten. Bei uns bekommt
ihr Rettungswesten. Sehr schön. Das aber im Grunde gibt es keine Schwimmwesten, oder?
Naja, das ist im Prinzip der Oberbegriff, aber also wir verwenden ihn nicht und in der Norm wird er auch nicht verwendet. Das ist so ein bisschen so der Laienoberbegriff.
Wenn man aber so eine Jollenweste, wie heißt die denn dann? Heißt die ein Jollenweste?
Das sind sogenannte Schwimmhilfen.
Schwimmhilfen.
Ah ja, stimmt. Das habe ich auch schon. Und da gibt es so Lernhilfen. Das ist so das, was man im Schwimmbad so noch
man und so Schwimmflügel
Elemente rein und rausholen kann. Ne?
Ja. Das haben wir auch zu Hause, genau. Das, also nicht ich, sondern mein Sohn. Aber der hat ja auch schon eine Automatikweste. Ja,
wow, hat er auch schon. Geil.
Ja, du brauchst nicht so schon die nächste, weil die Piraten, die kleine mit den Piraten ist zu klein für ihn dann jetzt schon. Der wächst
ja nicht kaufen und damit er mit da rein wächst, ne? Haben wir jetzt auch gelernt, ne? Schön genau. Eng und damit du jedes halbe Jahr eine neue kaufen musst. Und
ich werde jetzt so eine Profi, also hier diese Survival Duo Protect oder wie die heißen bei euch.
Freut sich.
Ja, damit, dann ist er auch nicht so schnell an Bord, wenn er so eine Riesenweste trägt. Kann der auch weniger machen. Benjamin, wir sehen uns in Düsseldorf, freue ich mich. Vielen Dank. Bis bald.
Ja, danke euch.
Tschüss. Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany. Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.